Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 32, spätabend an diesem Montag, den 11. Januar. Der Egel und ich haben es gerade noch geschafft, aus Schwabing zurück von München TV, hierher in unsere Home Studios. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben einerseits den Sebi bei uns. Grüß dich.
Servus.
Und wir haben einen Gast heute mit dabei, wo ich mich sehr freue, dass der die Zeit und auch die Lust gefunden hat, bei uns vorbeizugucken. Das ist der gute Matthias Funk. Matti, grüße dich.
Servus zusammen, hallo.
Grüß dich. Wir schwatzen bei dir gleich weiter, aber Egel, ich glaube, wir müssen kurz ein, zwei Worte über München TV verlieren.
Ja.
Und ich sage erstmal Dankeschön an jeden, der reingeguckt hat. Mhm. Es wird im Nachgang in der Mediathek und in YouTube wird man uns auch nochmal finden. Ob man möchte und nicht.
Ich fürchte auch, ja.
Vielleicht geben wir mal hier... den Staffelstab mal an den Sebi, weil der war der Beobachter. Ja. Der kann wahrscheinlich am ehesten Manöverkritik anbringen.
Ihr seid die Macher.
Der Herr Engelmeier, meinst du?
Ihr seid die Macher.
Ja, einmal Engelmeier. Mhm. Bist du unser Podcast-Engel?
Ja. Also
nein, es war hervorragend.
Nicht also erst wollen.
Ziemlich geil überhaupt, uns Nasen irgendwo so noch im Fernsehen irgendwo zu sehen und dann ein großes Kompliment an die Maske aus euch Radiogesichtern doch noch irgendwie ein gutes Fernsehformat zu machen, das ist schon...
Ja, also wir wurden auch schon begrüßt mit, wir müssen in die Maske, weil leider die Papiertüten aus sind.
Ja, das war der erste Satz von Daniel Stock, als er uns begrüßt hat.
Von daher hilft ja nichts, Sebi, weißt du?
Ja, ich sage, also großes Lob an die Maske, München TV.
Nein, wir hatten auch wirklich viel Spaß, muss man sagen. War eine schöne Erfahrung. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen Fan ja auch begeistern können. Matthias, du hast auch reingeguckt, ne?
Ich habe es mir auch angeschaut, ja. Wirklich zu eurem Teil war ich dann auch dabei, ja.
Und hast du es bereut, oder?
Nein. Aber ich, je nachdem, vielleicht schlafe ich halt schlecht, aber...
Dann tut uns nicht leid.
Nein, ich glaube, der Auftritt war gut.
Nein, aber es spricht ja schon mal dafür, dass du uns nicht gleich noch abgesagt hast für heute Abend.
Ja, genau.
Nein, also wie gesagt, ein dickes Merci an München TV für die Einladung, ein dickes Merci an jeden, der zugeguckt hat und nachträglich wird das Ganze dann auf YouTube und in der München TV Mediathek nochmal zu sehen sein. Wir werden euch die entsprechenden Links natürlich zukommen lassen.
Aggressiv teilen.
Aggressiv.
Also, wir werden dafür sorgen, dass jeder mindestens viermal irgendwo mitkriegt, dass man da nochmal draufschauen kann.
Ja, Spambot.
Ja.
Möglich wäre es. Mhm. Ich habe auch noch die Nachricht bekommen, Superflo, man hat dich mit Bier im Fernsehen gesehen.
Tja. Ja.
Aber authentisch. Authentisch.
Authentisch darf man Bier trinken. Apropos. Prost.
Ja, Prost.
Ja.
Ihr seid besser ausgestattet als ich, macht aber nichts. Deswegen gehen wir in unseren Themenblock 1 und deswegen ist auch der Matthias heute da, was uns sehr, sehr freut, denn wir wollen ein bisschen genauer auf Justin Schütz und JJ Peterka einen Blick werfen. Und Matthias, magst du vielleicht dich direkt mal vorstellen, warum wir dich heute eingeladen haben?
Wenn die Menschen einladen, dann kann ich ja nicht Nein sagen.
Ja, genau so ist es. Und vor allem, du hast durchaus Erfahrungen und Berührungspunkte schon gehabt mit dem EHC Red Bull München und mittlerweile auch in erster Linie mit dem EC Red Bull Salzburg.
Ja, aktuell mit dem EC Red Bull Salzburg. Bin aktuell unterwegs für eishockeyonline.at. Wer kennt es in Deutschland vielleicht unter eishockeyonline.com? Das ist das deutsche Format. Und bin da halt bei den Heimspielen der Salzburger Bullen jedes Mal vor Ort und durchleuchte die Spiele, Hintergrundgeschichten etc.
Wir wollen mal zurückblicken in den Sommer, als Justin Schütz und JJ Peterka ja noch in München waren. Mhm. Ich glaube, wir waren alle zuerst ein bisschen überrascht über das Leihgeschäft, was da angebahnt wurde. Und dann fiel jetzt auch das allererste Mal das Wort der Qualitätseiszeit, wo wir uns das ein oder andere Mal drüber ausgelassen haben und nachanalysiert haben. Wie ist es denn in Salzburg damals aufgenommen worden, dass ein Justin Schütz und ein JJ Peterka plötzlich beim EC Red Bull Salzburg spielen, Matthias?
Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, es wurde zweiseitig aufgenommen. Also die einen, jetzt mal aus Fansicht, die einen haben gesagt, okay, das ist ja schon wie beim Fußball. Die anderen haben aber gesagt, nein, das ist eine richtig gute Sache, die zwei Jungs bei uns in Salzburg auf dem Eis zu haben. Also ich glaube, die haben auch die Qualität, den Verein, den Club in den Spielen nach vorne zu bringen. Und wenn man guckt, wie in Salzburg, wir haben im September, sind wir in die Saison gestartet und die DEL startete ja jetzt erst. Aus sportlicher Sicht machte das ja auf alle Fälle Sinn. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
Aber es ist interessant, also das wurde schon so zwiegespalten aufgenommen.
Ja, also auf Facebook gerade oder auch auf Twitter hat man schon immer wieder den Kommentar gelesen, jetzt geht es schon los wie beim Fußball. Ich glaube, jeder, der ein bisschen sich mit dem Fußball beschäftigt, kennt die Geschichte zwischen Red Bull Salzburg und Rasenball Leipzig. Und aber insgesamt, glaube ich, wenn man sportlich dann schaut, was die beiden dann in Salzburg aufgezeigt haben, kann jeder froh sein, dass die beiden Jungs da waren.
Wie waren denn so die ersten Eindrücke, als du sie das erste Mal gesehen hast in Salzburg oder im Salzburger Trikot?
Also ich kannte die beiden oder Justin Schütz zumindest auch schon mal von der Alps Hockey League, von den Juniors. Und den Peterka habe ich jetzt zum Beispiel als enorm ehrgeizig gesehen. Und also wie gesagt, sehr ehrgeizig und sie durften auch am Eis Special Teams spielen zum Beispiel. Man hat gesehen, die Jungs haben enormes Talent. Sie können mit den Großen schon mithalten. Gerade beim Powerplay zum Beispiel, Peterka sagt zu den gestandenen Spielern, wie sie sich hinstellen sollen etc. Also mental, glaube ich, sehr weit. Und ich komme ja aus Landshut. Ich kann sagen, dass ich früher schon den Tom Kühnagel und Tobias Rieder in der deutschen Nachwuchsliga gesehen habe und auch dann den ersten Schritten in der Bundesliga, in der DL2 damals. Und wenn ich die beide mit Schütz und Peterka vergleiche, kann ich sagen, Peterka und Schütz sind stärker wie damals Kühnagel und Rieder. Trotz des Altersunterschieds. Also Peterka sind noch jünger als der Rieder und Kühnagel damals, glaube ich.
Okay, aber das ist echt ein Prädikat. Also da kriegt er schon ganz schön Lorbeeren hier aus Salzburg, der JJ.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch Matt McIlvain, unser Head Coach, hat es ja gesagt im Training, was auffallend war, Peterka hat sich immer die stärksten Gegenspieler gesucht, was wiederum auf seinen Ehrgeiz zurückzuführen ist. Und es hat sich immer den größten Mann als Gegner ausgesucht, um sich da weiterzuentwickeln, um sich da durchzusetzen. Und ja, wenn man auf die Statistiken blickt, glaube ich, hat es sich am Ende auch ausgezeigt.
Was mich an der Stelle jetzt interessieren würde tatsächlich, wir sprechen oft über dieses Jackson-System, was ja letztendlich eigentlich schon fast ein Red Bull-Spielsystem ist, was sich da aufgebaut hat. Was uns immer fasziniert, dass wenn Jungs aus der Akademie kommen und die das erste Mal für München spielen bei den Profis, dass die eigentlich nie fremdeln, sondern dass die von Anfang an wissen, was sie tun müssen, dass es wie ein Puzzlestück ist, das eingesetzt wird und dass man vielleicht fehlende Erfahrung noch merkt oder Körperlichkeit, aber nicht das Verständnis für das Spiel. Wie war das denn, als JJ und Justin nach Salzburg gekommen sind? War das im umgekehrten Fall ähnlich?
Das war eigentlich ähnlich, wie du es schon sagst. Man glaubt ja immer, wenn ein Junge hochgezogen wird, okay, gib dem Jungen mal 5 bis 7 Spiele Eingewöhnungszeit. Das war bei den beiden aber überhaupt nicht so. Und ich glaube, da gibt es auch neben Peterka und Schütz noch einige andere Beispiele, die wir aktuell im Lineup der Salzburger haben, welche eigentlich wenig Anlaufzeit brauchen, um dann einzunetzen oder halt eben einfach nur eine gute Leistung zu bringen.
Ja, zum Beispiel einen Herrn Lutz, den wir ja auch schon mal bei uns in der Profimannschaft sehen durften.
Genau, ja.
Magenta Sport Cup, der hat sich ja auch gleich, ich sage jetzt mal in Salzburg, als er spielen durfte, gleich gut eingefügt.
Ja, gleich ein Doppelpack erzielt, glaube ich, ja.
Das war ja Wahnsinn.
Ja, unfassbar. Also muss man schon ehrlich einmal sagen. Also ich persönlich sehe sowas einfach gerne, wenn die jungen Spieler da gleich so aufzocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, da kann man sich schon auf die Schulter klopfen.
Vielleicht. Ja, das ist ja ein Riesenvorteil, weil du halt einen erweiterten Pool an Spielern hast.
Absolut.
Wenn dir halt jetzt die eine oder andere verletzt ist und länger ausfällt, hast du überhaupt kein Problem, da noch den nächsten U23 von der Akademie zu holen und da hinzustellen und musst dem gar nicht lang und breit erklären, was er machen muss.
Eben, ja. Und, ich glaube, das Spielsystem ähnelt sich auch ein bisschen von der Truppe aus der Alps Hockey League, also von den Juniors, mit dem von den Profis dann, ja. Und die Juniors haben ja natürlich auch den Vorteil, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt in der Alps Hockey League mit, das ist eine Profiliga, da spielst du gegen echte Männer, anders wie jetzt in der deutschen Nachwuchsliga, wo die Jungadler Mannheim oder die Jungheim mitspielen. Ja. Und ich glaube, das bringt den Jungs schon sehr viel, dass die Spanne zum Profigeschäft dann vielleicht nicht mal arg so hoch ist. Ja. Also gerade was die Zweikämpfe angeht an der Bande, da scheppert es ja mal ein bisschen schneller wie jetzt in der DNL, würde ich sagen. Und der Schütz hat es ja dann auch gesagt, sein Traum war ja früher immer, dass er relativ schnell nach Nordamerika geht, aber er hat sich dann bewusst eben für den Schritt zu den Jungbullen entschieden, um eben dieses Männer-Eishockey zu spielen, anstatt in irgendeiner Nachwuchsliga dann 80 Punkte zu machen.
Vielleicht gucken wir mal parallel direkt mal auf die Zahlen der Salzburger Zeit von JJ Peterka und Justin Schütz. Der JJ hat ein paar Spiele weniger gemacht, ist aber auch klar, das lag einfach an der U20-WM in Kanada. 12 Einsätze, 7 Tore, 9 Vorlagen, also 16 Punkte in 12 Spielen. Und Justin Schütz, 25 Spiele für Salzburg, 5 Tore, 10 Vorlagen, also respektive 15 Punkte. Ja. Das ist respektabel.
Auf jeden Fall, ja. Wenn man schaut, der Tom Kühnackel, nochmal kurz zurückkommen, der hat in 2 Spielzeiten insgesamt 42 Punkte gemacht, ja, aber in beiden Spielzeiten weniger, also im Schnitt weniger gespielt. Ja. Und der Tobias Rieder hatte nur, oder was heißt nur, 23 Scorerpunkte in seiner ersten Profisaison.
Das ist schon beeindruckend. Wie war denn die Akzeptanz? Also in Österreich waren ja die Hallen auch leer. Das gefällt uns ja allen nicht. Aber ich denke mal, du hast im Umfeld schon auch ein bisschen mitbekommen, wie sich die Stimmung dann weiterentwickelt hat. Wir haben natürlich immer wieder nach Salzburg geguckt. Wir haben in die Spiele vereinzelt reingeguckt, aber man sieht natürlich in erster Linie mal das Scoring-Sheet. Und da waren wir sehr angetan. Du hast vorhin gesagt, die Meinung oder das Gefühl war so ein bisschen zwiegespalten, als die beiden nach Salzburg gekommen sind. Mhm. Angesichts der Punkte und des schnellen Punktens von beiden könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man relativ schnell begeistert war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in Salzburg freut man sich auch, wenn die Jungen gute Leistungen auf dem Eis bringen. Und von daher hat sich diese Thematik in aller Art, das ist ja schon wie beim Fußball, relativ schnell gelegt. Auf jeden Fall, ja.
Also ich habe ja in Kitzbühel und in Salzburg mit Salzburgern gesprochen, also Salzburger Fans. Und eigentlich war da so einhellig die Meinung, ja, also wir geben die nicht mehr her, da müsst ihr euch in München andere suchen, weil die helfen uns so extrem weiter. Ich glaube, man hätte sie in Salzburg schon noch gerne weiter behalten auch.
Das sehe ich genauso, ja.
Gut, das war ja auch ein Gespräch jetzt, aber eher mal auch für Justin Schütz, dass es ja hieß, Qualitätseiszeit soll er bekommen. Die kriegt er eher in Salzburg. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass er die komplette Saison auch dort bleiben darf.
Es kam auch relativ überraschend, sage ich mal, also zumindest für einen Außenstehenden, dass dann der Justin auch jetzt abgezogen wurde quasi. Ja. Aber ich glaube, das lag ja auch an den vielen Verletzten beim IRC.
Ja, wir haben auch darüber, ich glaube, 2-3 Folgen haben wir darüber diskutiert, was denn jetzt mit den beiden passiert, vor allem auch mit Blick auf die NHL, die im Januar startet. Unser Bauchgefühl war, Justin bleibt in Salzburg, bekommt dort seine Qualitätseiszeit, weil er eben dort die Special Teams bekommt oder die Einsatzzeiten in den Special Teams. Und bei Peterka war das Bauchgefühl, naja, NHL wird es wahrscheinlich tendenziell doch noch nicht, aber dann wird er wohl nach München kommen, denn das Können, was er einfach mittlerweile auch schon hat, da kann er auch in den ersten 2 Reihen spielen. Also die Qualitätseiszeit, um dieses dieses Wort einfach nochmal in den Raum zu werfen, bekommt ihr dann auch in München, dass dann Justin Schütz auch nachgezogen wird. Ja, du hast gerade angesprochen, es gibt Verletzte in München. Das sind allerdings lauter Verteidiger. Deswegen war das nicht unbedingt naheliegend. Also wie war es denn bei euch Burschen? Also ich habe ein bisschen gestaunt.
Tatsächlich auch. Also ich habe ja immer gesagt, ich glaube, dass wir Peterka wieder in München sehen, weil ich ihn noch nicht in der NHL gesehen habe und mir dann schon dachte, ja, dann holen wir den wahrscheinlich zurück. Aber bei Schütz, gebe ich dir recht, war ich eigentlich fix sicher, dass der in Salzburg verbleibt.
Ja, vor allem, man hat ja mit Lindner noch einen Stürmer dazugeholt. Das wäre eh schon gewesen. Dann gab es noch ein paar andere Munkeleien, was mit Stürmern ist, die jetzt eventuell noch auf dem Markt sein können. Gerade wenn jetzt in Nordamerika das Karussell sich dann fertig gedreht hat. Ja, war ich durchaus überrascht. Ich weiß es nicht. Also ich, ja, Daubner in der Verteidigung, nice, aber ich mag ihn auch als Stürmer sehr gern und
Nee, der Maxi Daubner ist ja noch so jung, also, oder viel zu jung, um auf Verteidiger umgeschult zu werden, in Anführungszeichen, so wie es ein Jannik Seidenberg gemacht hat. Also man muss mal auch mal ganz kurz sagen, herzlichen Glückwunsch an Jannik Seidenberg zum 37. Geburtstag.
Ja.
Playing Legend, sage ich da nur. Playing Legend. Und auf dem besten Weg, der neue EHC-Rekordspieler zu werden.
Ja.
Auch wenn wir ihn zuletzt ein bisschen kritisiert haben. Ganz kleines bisschen.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, ein verdienter Spieler und der wird auch noch weitere Top-Leistungen zeigen. Da bin ich mir ganz sicher, auch wenn er vielleicht im Moment so ein bisschen eine wackelige Phase hat. Von daher sind wir froh, dass wir ihn haben.
Absolut, da kommen wir nachher auf alle Fälle auch nochmal zu sprechen. Matthias, jetzt wurden beide Talente zurück nach München beordert. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem ein oder anderen Beobachter und Fan des EC Red Bull Salzburg da so ein bisschen der Kamm geschwollen ist.
Ich jetzt gar nicht so den Eindruck. Also ich glaube, natürlich hat man ein bisschen damit gerechnet, zumindest beim Peterka, beim Schütz kam es da überraschend. Aber ja, richtige Enttäuschung habe ich jetzt noch nicht festgestellt, auch bei den Kommentaren oder was. Man wünscht ihnen eigentlich Glück und so, also in München. Und so nehme ich auch die Salzburger Eishockey-Fans wahr. Also man zum Beispiel, man sieht es, glaube ich, immer ganz gut im Sommer, wenn in Kitzbühel das Turnier ist, wenn die Münchner im Finale sind, die Salzburger freuen sich auf jeden Fall mit. Und man wünscht den beiden Jungs auf jeden Fall in Bayern alles Gute in der DL. Man freut sich auch, dass jetzt bei euch endlich losgeht. Ja.
Okay, ich hätte es gedacht, dass da vielleicht tatsächlich, ja, böses Blut hätte ich jetzt gesagt übertrieben, aber dass da vielleicht dann doch ein bisschen mehr Animositäten da sind.
Ja, man hat sich natürlich danach, nachdem die beiden abgezogen wurden, hat man sich auch wieder verstärkt mit einem Legionär. Vielleicht.
Den Schwalbenkönig der DEL.
Ich wollte gerade sagen, Austin Ortega, oder?
Ja, genau, Austin Ortega.
Richtig. Ui. Ein kleiner Wirbelwind. Also Austin Ortega, ja, netter Eishockeyspieler, kann ich sagen. Bei mir sind eigentlich nur seine Nehmer-Fähigkeiten hängen geblieben.
Du meinst, solange er nicht mal Qualität
ist. Also ich hab noch nie einen Eishockeyspieler, nachdem er eine Schwalbe gemacht hat, sich dreimal übers Eis kullern sehen und sich den Arm festhalten, bis auf Austin Ortega.
Matthias, wenn du vielleicht dem Sivi ein Autogramm von ihm besorgen kannst. Großer Fan, wie du hörst.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann ihm auch vielleicht seine Handynummer geben.
Oh ja. Super, nee, kein Problem.
Sehr, sehr spannend. Bevor wir zum EHC Red Bull München kommen, mit Blick auf das anstehende Derby gegen Augsburg und Rückblick auf die zwei Spiele gegen Ingolstadt und Schwenningen. Matthias, mich würde interessieren, das große Ganze, München-Salzburg, dieses Red Bull-System mit der Akademie in Liefering. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dieser Farm-Team-Charakter, der wurde da schon auch ein bisschen rausgezogen oder der Eindruck ist entstanden. Ehrlicherweise in München hat man den Eindruck auch so ein ganz kleines bisschen.
Ja, ist ja verständlich.
Wie ist es denn? Wie ist es denn in Salzburg? Wird das mit Argwohn gesehen? Ist da ein Neid da? Ist da ein Groll gegen München da? Kannst du uns das ein bisschen einordnen?
Na, also Groll wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Wenn man zum Beispiel schaut, die Verpflichtungen, was da jetzt in München tätigt, was jetzt zum Beispiel die Auslandsspieler angeht, da sagt man dann gerne mal so im Umfeld, bei den Fans, okay, die holen sich auch eine Granate nach dem anderen. Warum haben wir sowas nicht? Aber man musste ja auch immer ein bisschen abwägen. Ich glaube, die DEL ist auch nochmal einen Ticken stärker. Und ansonsten muss man mal gucken, was jetzt da in letzter Zeit alles rauskam aus der Akademie, was da für Spieler rauskommen und wo das Ganze hinführt. Also ich glaube, das System, gerade bei uns in Deutschland oder in Österreich, ein besseres System, meiner Meinung nach, gibt es nicht. Also die jungen Spieler, was die in der Akademie für Möglichkeiten haben zu trainieren, das gibt es europaweit nahezu gar nicht mehr. Und ja, wenn man dann einen Sprung macht über die Juniors zu den Salzburgern und dann vielleicht weiter nach München oder nach Nordamerika, also für mich ist es eigentlich klar, dass es nur so funktionieren kann. Und ich hoffe, dass einige Standorte vielleicht mit einer Akademie nachziehen. Also in Österreich gibt es zum Beispiel in Wien noch eine Akademie, die ist zwar nicht ganz so vergleichbar, aber ich glaube, wer mal in einer Akademie war, der denkt auch so.
Ja, absolut. Also ich hatte das Glück, zweimal habe ich die Akademie gesehen. Das ist echt mega beeindruckend. Und auch in Deutschland, glaube ich, gibt es nicht so wahnsinnig viel Vergleichbares. Gut, die Jungadler natürlich sind da auch ganz gut ausgestattet.
Es ist ja so, dass in Salzburg, also in Liefering in der Akademie, nicht nur das Sportliche funktioniert, sondern auch das Schulische und ja. Wie entwickelt man sich als Mensch, gerade in einer in einem Alter, wie die Jungs sind, 16, 17, 18, das sind ja so wichtige Jahre auch im Leben. Und die haben da gute Ansprechpartner und man reift nicht nur sportlich zum möglichen Profi-Eishockeyspieler, sondern man reift auch als Mensch heran. Das sind alles super Jungs, die sind anständig und haben rund um die Uhr Betreuung. Und ich glaube, ich weiß nicht in Mannheim, ob es sowas in Mannheim gibt. In Landshut weiß ich, gibt es sowas überhaupt nicht. Da gehen die Jungs halt in die Schule und am Nachmittag oder am Abend aufs Eis. Aber ja, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ist klar. Man kann da schon auch immer, ich meine, die üblichen Kommentare, die kennen wir ja alle. Aber es ist eigentlich perfekt. Und ich glaube, die ganze Welt kennt diese Akademie, also die ganze Eishockey-Welt. Das sieht man auch an den Gästen, die da im Sommer gerne mal vorbeischauen.
Haben wir was vergessen zum Themenblock Salzburg-München Academy?
Bestimmt, aber...
Ja, da gibt es extrem viel natürlich.
Tausend, wir werden das auch, haben wir ja schon angekündigt, spätestens in der Sommerpause oder wenn wieder mal irgendwo Pause ist, dass wir nochmal genauer beleuchten wollen, das ganze Akademie-Thema, wie es dort läuft, was dort ausschaut. Und es war letztes Jahr schon Hammer und es ist einfach, ich kann es immer nur wieder sagen, verdammt beeindruckend, was da jedes Jahr rauskommt. Und jetzt war es ja so, wenn ich mich, Matthias, korrigier mich, dass die Juniors Pause gemacht haben in der Alps Hockey League oder sogar Pause machen mussten.
Ja, die haben pausiert während der U20 WM und sind vorgestern am Wochenende wieder eingestiegen. Ja.
Genau, weil eben so viele Spieler aus dieser Akademie entweder für Deutschland oder auch für Österreich bei der WM mit dabei waren.
Ja, genau. Also, das ist ein guter Einstieg. Ich glaube, am Ende so einer Entwicklung von so einer Akademie profitiert auch immer die Nationalmannschaft. Und ich glaube, wir wollen ja alle, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder mal so einen Erfolg haben kann wie 2018. Und wir wollen, glaube ich, auch alle, dass Österreich auf Dauer eine A-WM wird, eine A-Nation wird. Ne? Und ich glaube, so eine Akademie ist halt dann aus. Ist halt, ja, für sowas eigentlich unumgänglich, finde ich. Ja.
Wir sind gespannt, was der Fundus der Academy da noch so in die Salzburger und die Münchner rein spült. Gefühlt ist dieser Fundus ja schier unendlich. Ja. Also, Burschen, lasst uns zurückblicken auf das vergangene Wochenende, das Spiel gegen Ingolstadt am Freitag. Das ist zwar jetzt schon so ein bisschen her, aber das hat bei euch dermaßen nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ich glaube, wir müssen noch mal sprechen.
Ja, definitiv. Also ich war nach dem Spiel grantig. Ich war einfach grantig. Und das hatte ich lange nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Auch nach Niederlagen nicht. Aber das war so ein Spiel, das hat mir von A bis Z irgendwie nicht wirklich gut gefallen. Und ja, das hatte, also es ist gut, dass zwei Tage danach schon wieder ein Spiel war, weil der letzte Eindruck zählt ja, sagt man immer so gern. Und ich fand, der letzte Eindruck war einfach nicht gut. Nach Ingolstadt, wohlgemerkt.
Es hat nicht Lust auf mehr gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das war...
Ja, doch, auf mehr Bier, aber...
Ja, ja, aber ansonsten, sagen wir es mal so, das gegen Ingolstadt, das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung.
Ja. Nur nicht in der positiven.
Also geschlossen war es, da gebe ich dir recht. Das Wort Leistung, ja, mei, gell. Weißt selber, also, na, da hat das Auftreten einfach nicht gepasst, finde ich. Und es wäre ja fast auch noch gut gegangen, weil du dann wieder deine 5 lichten Minuten hast oder deine 6. Am Ende, glaube ich, war es aber ganz gut, dass du auch mal so ein Spiel verlierst und mal merkst, naja, so ein paar gute Minuten Eishockey reichen halt dann doch nicht immer.
Wir hatten ja relativ viel erwartet, weil durch die Rückkehrer Justin Schütz und JJ Peterka, wenn man mal die 4 Sturmreihen sich anguckt, da mussten wir uns, glaube ich, allesamt so ein bisschen die Augen reiben, weil jetzt real wurde, was da jetzt für ein Fundus an Offensivkräften plötzlich da ist. Also vielleicht mal als Reminder, erste Reihe Schütz, Kastner Mauer, zweite Reihe Borg, Vokes, Parks, dritte Reihe Meinschein, Hager, Elis und vierte Reihe Gogula, Kosila, Peterka. Ja, leck mich fett.
Aber genau da, und das, glaube ich, haben wir ja in der Radioübertragung auch gesagt, genau da geht das Problem schon los. Wir haben das schon mal angesprochen, dieses Thema. Es sind alle Plätze im Kader besetzt. Es ist alles hochkarätig besetzt. Und ich habe immer das Gefühl, wir spielen besser, wenn da Lücken im Team sind. Und jeder geht dann irgendwie nochmal den Extraschritt und noch einen Extraschritt. Und sobald wir da komplett sind, kommen wir, glaube ich, leicht mal in einen Modus, und das ist auch gar nicht absichtlich, sondern vielleicht ist es auch einfach was, keine Ahnung, psychologisch einfach, Unterbewusstsein, kommen wir, finde ich, in einen Modus, wo man sich dann vielleicht den einen Schritt mehr auch mal spart und auch mal zurückzieht und sagt, na gut, wir haben 4 tolle Reihen, vielleicht kann ich mich heute mal ein bisschen rausnehmen. Ich weiß es nicht, aber es hat so ein bisschen einen Eindruck gemacht.
Sebi grübelt?
Ja, so jetzt mit so ein bisschen Abstand. Also wenn wir im Puckbesitz waren, wenn wir im Ingolstädter Drittel waren, dann hat mir das ja einigermaßen gut gefallen, was wir da zusammengespielt haben. 4 Tore im Spiel ist gut, ist ordentlich. Also
waren ja auch schöne Tore.
Ja, also waren schön herausgespielte Tore. Was mir nicht gefallen hat, und das hatten wir jetzt aber auch schon öfters und auch gegen Mannheim eben auch und auch gegen Augsburg, also dieses Zweikampfverhalten defensiv gefällt mir noch nicht so gut. Das weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht auch, weil die DEL ja eher diese nordamerikanisch geprägte Spiel hat und wir ja eigentlich auch so gut wie ausschließlich auf nordamerikanische Spieler setzen, da fehlt mir die Physis irgendwo hinten drin. Dieses dem Gegner aufzeigen, dass das unser Drittel ist und dass er da drin sich nicht frei zu bewegen hat. Und wenn er sich frei bewegen möchte, dann nimmt er bei jedem Wechsel einen blauen Fleck irgendwo mit.
Ja, es muss halt auch einmal scheppern.
Das fehlt mir. Und was mir aufgefallen ist oder was auch gegen Ingolstadt halt überhaupt nicht passiert ist, und das hat mich verwundert, und das ist so eine Frage, die sich vielleicht auch irgendwo in die Mannschaft reinstellt. Normalerweise sehen wir öfters mal, dass ein Schuss geblockt wird, aber so gegen Ingolstadt, ich glaube, am Schluss waren auf dem Board irgendwie 4 oder 5 Blocks, wobei 3 wahrscheinlich schon gar nicht absichtlich waren, sondern die waren angeschossen. Ja. Wir haben diese aktiven Bewegungen gefehlt, die Schüsse wegzunehmen oder irgendwas.
Also hat unser Torhüter einfach auch viel mehr Arbeit, weil ich kann mich noch erinnern, das war so um Minute 50 herum oder noch sogar ein bisschen später, da war die Statistik 19-4 geblockte Schüsse für Ingolstadt. Das heißt, die Ingolstädter haben 19 Schüsse da weggenommen, die bei uns nur 4, also 15 Schüsse mehr, wenn man es so übersetzt, die unser Torwart Arbeit hat. Und der hatte ja eh nicht seinen besten Tag gegen Ingolstadt. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt übrigens keine Pauschalschelte an Daniel Fiesinger. Das möchte ich hier auch mal festhalten, sondern ich möchte einfach nur sagen, das war nicht sein bester Tag, das weiß er selber. Und es kann im nächsten Spiel schon wieder ganz anders sein. Es kann Bombe sein. Aber an dem Abend hätte ich mir gewünscht, dass man eigentlich nach dem zweiten Drittel mal sagt, so, du hast heute nicht so einen guten Tag. Und das hat nichts mit Demontieren eines Torhüters zu tun, sondern dafür habe ich zwei Torhüter und stellt dann im letzten Drittel vielleicht Kevin rein und schaut, was dann da passiert. Das ist auch schon anderen ganz großen Torhütern passiert. Das ist einem Dennis Endras schon passiert und wie sie nicht alle heißen. Hätte ich, glaube ich, für einen vernünftigen Move gesehen. Wenn ich dann merke, mein Torwart hat vielleicht heute nicht seinen besten Tag, dann muss ich halt da mal anfangen, Schüsse zu blocken.
Jetzt müssen wir auch dazu sagen, ein Danny Austenbirken ist wieder im Eistraining. Das heißt, der ist natürlich auch heiß darauf, möglichst zeitnah wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Ich schmeiße jetzt einfach mal eine steile Frage oder eine steile These in den Raum. Ist das eine gewisse Nervosität, weil der Druck von hinten größer wird?
Nein.
Dafür ist Danny, glaube ich, auch nicht der Typ. Also ich glaube, dass Danny eher der Typ ist, der väterliche Freund für die beiden heranwachsenden Torhüter ist und der denen damit Rat zur Tat zur Seite steht. Und ich glaube sogar eher, dass die froh sind, ihn wieder mit an Bord zu haben.
Ja, es ist auch, ich meine, man weiß es ja, Fiesinger und Reich und auch Danny Austenbirken, auch wenn er schon einiges auf dem Buckel hat und einiges erlebt hat. Die sind super ehrgeizig, alle drei. Und ich glaube, die wissen auch alle drei, was sie können. Wie es der Egel gesagt hat, Daniel Fiesinger hat dann einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Der hatte davor schon ein Shutout, da hat alles funktioniert. Und dann hast du mal einen schlechten Tag. Das passiert. Ja, und wenn du dann halt noch irgendwo... ja, wie war das nochmal? Hast kein Pech, kommt's Unglück, irgend sowas. Oder hast kein
Glück. Auch noch Pech dazu, ja.
Dann hast halt auch noch, ich sage jetzt mal, dass es insgesamt, wie gesagt, geschlossen hat, das nicht funktioniert, keine Schüsse weggenommen. Da kamen Sachen aufs Tor, die kommen normalerweise gar nicht aufs Tor. Und dann gehen die halt auch noch rein, weil halt heute irgendwas passt halt nicht.
Irgendwas ist schief und dann kriegst du Wurstsemmeltore, wie es der Conny sagen darf. Oder wie hast du gesagt, Sevi, scheiß aus der Tore. Ja, mei. Ändert aber nichts daran, dass ich dann, glaube ich, als Mannschaft anders reagieren muss. Und man hat ja auch nach dem Spiel gesehen, dass ein Trevor Parks, als er auf sein Interview gewartet hat, war der unzufriedenste Mensch in dieser ganzen Eishalle.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Und ich glaube, die wissen auch ganz selber ganz genau, dass es einfach scheiße war, das Spiel. Muss man mal so deutlich sagen. Dass sie es viel, viel besser können. Und es sind alles Menschen, Gottes Willen. Ich war einfach nur nach dem Spiel, war ich wirklich genervt. Es sah ja Sonntag schon wieder viel, viel besser aus.
Genau, und bevor wir auf Sonntag kommen, vielleicht mal ganz klar, wir wollen jetzt hier auch keine Torhüter-Diskussion aufmachen, aber nein. Man muss auch mal klar ansprechen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und Daniel Fiesinger hatte einen nicht so optimalen Abend, aber man muss ehrlicherweise sagen, seine Vordermänner haben ihn auch etwas im Stich gelassen.
Ja, also wir haben wunderschöne Tore geschossen, das muss man jetzt auch mal lobend sagen. Aber wie der Sebi schon sagt, defensiv, und das ist auch das Thema vom Sonntagsspiel. Defensiv liegt da noch irgendwie was im Argen. Nicht nur körperlich, sondern auch von der Geschwindigkeit.
Blicken wir doch mal nach Schwenningen. Da hat der ERC Red Bull München nach dem 4:6 gegen Ingolstadt dort die Wild Wings mit 3:2 geschlagen. Und das Erste, was wir da aufgreifen sollten, ist das Stichwort Special Teams.
Ja. Sehr speziell.
Sehr, ja, die Special Teams sind gerade meines Erachtens sehr speziell. Wir haben in Schwenningen 2 Tore in Unterzahl kassiert, die allerdings keine typischen Unterzahltore waren, sondern beide über die Geschwindigkeit der Schwenninger rausgespielt wurden. Das meine ich eben mit der Geschwindigkeit der Verteidiger.
Zweimal in Unterzahl und schon kassierst du 2 Gegentore. Wo man jetzt auf der einen Seite sagen muss, hallo, nur 2 Strafzeiten im ganzen Spiel. Ja. Also, ja. Wenn man das jetzt von der Prämisse her sieht, wir wissen, dass wir zu viele Strafzeiten ziehen, wir müssen das minimieren, das hat funktioniert.
Ja. Unterzahl ist auch, glaube ich, nicht das Thema. Da auch sowas passiert, um Gottes Willen. Was mir mittlerweile echt auf den Sack geht, ist unser Powerplay. Es sieht in Ansätzen manchmal auch schon wirklich schön aus und gut aus, aber es ist einfach brotlose Kunst.
Ich wollte es gerade sagen, also wir hatten Zeiten, da lief der Puck ja nicht mal. Jetzt ist es so, dass der Puck läuft und dass er schnell läuft und gezielt läuft und dass teilweise sogar die Schüsse kommen. Aber Durchschlagskraft vermissen wir nach wie vor.
Ja, also das ist ja fast ein taktisches Mittel für den Gegner zu sagen, okay, jetzt werden die mir zu übermächtig, jetzt schicke ich mal einen unserer eigenen Jungs auf die Strafbank und bei 5-4 kriegen sie eh nicht auf die Kette. Also das ist jetzt überspitzt formuliert, aber teilweise habe ich schon das Gefühl, wir spielen bei 5-5 in der Angriffszone und auch da, wenn wir in Aufstellung sind, besser als bei 5-4.
Durchaus, ja, ja, richtig. Das hatten wir auch letztes Jahr schon, das Problem. Dann ist ja Schordanach verpflichtet worden, um da das Powerplay irgendwo besser zu machen. Man hatte tatsächlich irgendwo manchmal das Gefühl, der Gegner nimmt jetzt eine Strafzeit absichtlich, weil die Münchner zu gut werden. Ich weiß es nicht. Es sind immer so Momentaufnahmen. Man hat vom Spielerischen her das Powerplay in Schwenningen eigentlich deutlich besser gefallen als die vielen Male davor, weil eben die Abschlüsse kamen. Und dann hast du halt Pech, dass du genau in solchen Spielen dann halt einen Typen wie Eriksson im Tor hast, der ja, wir haben es vorher, Magenta Sport Top 10, den Safe, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, es ist mir noch nie passiert, dass ich zu Hause, wenn ich das Spiel geschaut habe, Sachen durch die Gegend geworfen habe, weil es mich so genervt hat und so aufgeregt hat.
Das muss man auch sagen, der Eriksson hatte einen absoluten Sahnetag und wahrscheinlich hätte er den nicht gehabt, hättest auch dein eines oder anderes Powerplay-Tor dort erzählt. Hast er aber halt nicht und ich weiß nicht, also es ist mittlerweile echt ein bisschen zum Haare raufen und das ist nicht erst seit dieser Saison. Keine Ahnung, was man da noch tun kann. Matthias, bist du noch da?
Naja, ich höre euch gespannt zu.
Ich kann sagen, dass JJ Peterka und Justin Schütz in Salzburg Anschauungsunterricht in erfolgreichen Powerplay bekommen haben.
Sie hatten auf jeden Fall Zug zum Tor, ja. Also die beiden hatten immer eine gute Idee. Der JJ hat auch gerne mal abgezogen, hat sich gekonnt freigespielt. Ja,
sag ihm mal. Anders schießt Salzburg ab und an ein Powerplay-Tor.
Ja, schon. Auch in Unterzahl ab und an mal. Aber ihr könnt den Don ausrichten, die zwei Jungs kannst du aufstellen.
Also wenn der Don das hört.
Vielleicht hört er ja morgen zum Frühstück, also am Dienstagmorgen vor dem Augsburg-Spiel, vielleicht hört er ja tatsächlich hier rein.
Ja. Vor seinem 900. DEL-Spiel.
Ja, das ist eh der Oberhammer.
Unfassbar.
900.
900 DEL-Spiele als Trainer, mit München dreimal Meister geworden. Siegquote, glaube ich, von fast 66%.
Da sind wir uns aber einig, dass da kein Zweiten gibt, oder? Also ungefähr, der dann nur annähernd irgendwie rankommt.
Also ganz ehrlich, also ich glaube, wir hoffen alle, dass Don Jackson noch ganz, ganz lang Münchner Trainer bleibt. Sollte er irgendwann tatsächlich abtreten, dann soll bitte die Kneipe im SAP-Garden Jackson Bar heißen oder irgendwas.
Ja. Auf jeden Fall. Den Antrag kann man jetzt schon stellen. Und Matthias, ich glaube, die Salzburger wären auch ganz froh, wenn Don Jackson noch ein bisschen weitermacht, oder?
Ja, also ich glaube, Don Jackson ist auch in Salzburg ein absolut beliebter Trainer.
Ja, vor allem ist, glaube ich, die Gefahr in Salzburg groß, dass sie einen neuen Trainer brauchen, wenn in München Don Jackson aufhört. Munkelt man.
Ja, gute Frage. Natürlich ist es möglich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Das gilt ja so ein bisschen als offenes Geheimnis. Also Matt McIlwain ist quasi der Trainer-Ziehsohn von Don Jackson.
Es ist ja naheliegend, sagen wir mal so. Also wer die Philosophie des Vereins oder des Clubs oder der Organisation ein bisschen verfolgt, glaube ich, dann kann man sagen, es ist ein heißer Akteur.
Was mich an der Stelle jetzt interessieren würde, Matthias, du kennst das Jackson-System, wo wir immer sagen, Red Bull-System, Jackson-System. Letztendlich ist es Don Jackson. Inwieweit hat sich denn die Arbeit oder inwiefern unterscheidet sich das System von Matt McIlwain zu dem von Don Jackson? Wir haben mal im Sommer so ein bisschen drüber philosophiert und haben gesagt, das könnte so ein Jackson-System 2.0 werden, so mit ja, so kleinen Gimmicks oder so kleinen Sternchen, also quasi die Weiterentwicklung. Würdest du das so sehen, beziehungsweise hast du vielleicht da schon Beobachtungen gemacht?
Ja, jetzt natürlich mein Augenmerk nicht drauf, unbedingt drauf gelegt, aber ja, es ähnelt sich auf alle Fälle, würde ich schon auch sagen. Ich glaube, kopieren möchte es nicht, aber ich glaube, mit dem Don-Jackson-System fährt man in München ganz gut. Ja, ist eine ganz schwere Frage, würde ich sagen. Ist es, glaube ich, gar nicht zu beantworten, weil auch die Spieler sind ja ganz andere. Und
ich bin an der Stelle immer gemein, weil ich Don Jackson macht die Meisterschaften, ich nenne es aber trotzdem immer noch das Pagé-System.
Das hat ja immer einen ganz besonderen Namen, oder? Das Pagé-System.
Ja, aber vom Ding her, er kam ja setzt hervorragend um, was Pierre Pagé immer allen versucht hat zu erzählen. Dieses Offensivspiel, früh draufgehen, die Verteidiger spielen im Sturm mit, gehen mit rein, find ich schon. Und Don Jackson hat irgendwie so dieses Ding, das zu vergolden.
Da brauchst du natürlich auch die Verteidiger dazu. Ne? Also richtig. Auf jeden Fall die Offensivverteidiger, die haben wir, glaube ich, in München und Salzburg auf dem Eis stehen. Ich glaube, einen Vergleich kann man auf jeden Fall ziehen.
Ne? Wird auf alle Fälle spannend, was sich dort die nächsten Jahre tut.
Ich führe das auch gerne nochmal aus. Pagé kam in Berlin, wollte das System einführen, ist daran gescheitert. Don Jackson kam nach, hat dieses System vergoldet in einige Meisterschaften. Pagé ist gekommen, wollte dieses System in Salzburg einführen, ist damit, da hat er es, glaube ich, sogar gut geschafft in Salzburg. Mit der Meisterschaft, wenn ich da jetzt noch richtig Ding bin. Dann kam aber Jackson und hat das auch nochmal auf eine Nummer höher gelegt und in München eben genau dasselbe. Erst kam Pagé, hat angefangen, das System einzuführen, hatte vielleicht auch die Spieler nicht dazu oder das Ansehen. Und dann kam Don Jackson und hat da draus die Meisterschaften draus. Deswegen sage ich immer, eigentlich bei allen Stationen ging Pagé mit der Idee, hat er schon angefangen damit.
Ja. Dann müssten wir jetzt mal einen Spieler fragen, haben wir noch einen Spieler, der noch Rest aus der Pagé-Zeit ist? War Yannick da schon da?
Heidenberg, ja.
Yannick war schon da, ja.
Müssten wir doch dann mal den Yannick fragen.
Wir können ja mal gucken, ob da Yannick der nächste Spieler ist, den wir hier bei Packmas begrüßen dürfen.
Da hätte ich Bock drauf.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht zu sehr angezählt habe in den letzten Folgen.
Ja gut, du weißt ja, was passiert, wenn du Spieler anzählst.
Normalerweise gibt es eine Leistungsexplosion. Also sobald wir bei Packmas ja jemanden ein bisschen kritisieren, dann geht es extrem aufwärts.
Sprich, morgen Abend Hattrick, Yannick sein.
Möglich wär's.
Geil wär's.
Cool wär's auf jeden Fall. Nein, wir waren noch in Schwenningen. Wir müssen da aber dann vielleicht eine Sache nochmal aufgreifen, ganz kurz, über die wir erstmal ein bisschen gerätselt haben. Ich rede von dem aberkannten Tor für den EHC Red Bull München. Und Egel, ganz ehrlich, da muss man auch ein Danke sagen, glaube ich, an deinen Sohnemann, das laufende Regelwerk.
Ja, und an den einen oder anderen Hörer von Radio über Wiesenfeld, also das war in dem Fall nicht nur einer, der da hier Aufklärung geschickt hat. Und so wie ich es jetzt im Nachhinein sehen würde, würde ich sagen, das kann der Schiedsrichter so entscheiden, ist keine Fehlentscheidung, ist schon korrekt. Und mein Gott, die Mannschaft hat ja die richtige Reaktion gezeigt. Das hat dann nicht lange gedauert und dann hat man das Zählen der 1-0 gemacht. Und ich glaube, genau so musst du als Mannschaft auch auf so ein Ding reagieren. Völlig egal, ob zu Recht oder zu Unrecht. Da merkst du dann, da geht da Ruck durch die Mannschaft. Und
spricht dann auch mal für den Charakter der Gruppe.
Ja, genau. Und das ist
dann sowas wächst in der Mannschaft.
Von daher sind solche Situationen vielleicht auch ab und an gar nicht schlecht, um einfach mal zu sehen, wie reagiert die Mannschaft darauf. Und das hat sie ja gut gemacht. Also ich fand ohnehin, dass die Mannschaftsleistung in Schwenningen war ungleich engagierter als noch zwei Tage zuvor. Und bei dem Siegtor von Trevor Parks hast du richtig gesehen, dass der so viel Frust und Wut hatte. Der hat ja alles in diesen Schuss gelegt. Und auch der Jubel, du hast genau gesehen, da ist ihm gerade echt Zentnerlasten sind ihm da von ihm gefallen. Und von daher...
Gut, das hat man aber gegen Ingolstadt auch relativ ähnlich Der Schuss von Parks.
Ja, aber ist doch schön zu sehen. Du kannst doch mal ein richtig madiges Spiel haben und dann brichst du aber als Mannschaft nicht in dir zusammen und sagst, oh, das war jetzt irgendwie nichts, sondern im nächsten Spiel haust dich halt nochmal wieder richtig rein. Ist doch auch schön.
Das auf jeden Fall.
Und die morgen Punkte haben werden sie sich richtig mal richtig reinhauen. Ich bin voll optimistisch für morgen.
Ich nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt vom Sebi wieder ein, sehe ich anders?
Ja.
Warum bist du nicht optimistisch?
Ja, weil es in der letzten Zeit immer so ein Auf und Ab gab. Kam ein geiles Spiel, dann kam wieder so ein Spiel. Dann kam ein geiles Spiel, kam wieder so ein Spiel. Und dann hörst du immer wieder von der Mannschaft, ja, aber wir wissen ja, wenn es gegen Augsburg geht, das ist für die Fans ganz wichtig. Das ist so ein richtiges Derby, da müssen wir uns so richtig reinhängen. Und dann siehst du das erste Drittel meistens gegen Augsburg und denkst dir, habt ihr euch selber zugehört? Was macht ihr da eigentlich? Ja, hallo, der Puck ist eingeworfen, fahr den über den Haufen.
Ja, aber der Augsburger, von dem wir immer die Hosen voll haben, der ist ja morgen nicht dabei.
Wahrscheinlich, ja, weil er in Straubing in den Mund zu voll genommen hat. Aber also gehe ich davon aus.
Von daher können wir ja befreit aufspielen. Ich lehne mich jetzt mal raus, ich mache normal keine Tipps, aber 5-1 München.
Hut ab, Mann. Aber gut. Wir werden es im nächsten Podcast auf alle Fälle gucken und nachhören, ja, inwieweit du recht hattest. Augsburg hat, nennen wir es mal, sie stehen nicht so ganz gut momentan da in der DEL. Vor allem auch mit Blick auf die Gruppe Süd. 6 Spiele, 4 Punkte, das ist der letzte Tabellenplatz. Sie haben allerdings Mannheim ordentlich beschäftigt am Sonntag. Das muss man ihnen jetzt schon auch zugute halten. Also wir wissen, Augsburg ist immer ein spezielles Spiel, aber die haben schon auch Selbstvertrauen jetzt aus diesem Mannheim-Spiel geholt. Da musste die Verlängerung nämlich herhalten, und dass die Adler die Panther besiegen konnten.
Ja, wobei, das war halt so ein typisches Augsburg-Spiel, ne? Wenn Mannheim nicht ähnlich fahrlässig mit den Chancen umgeht, gegangen wäre, wie es wir auch gerne mal tun, wäre die Sache schon anders gelaufen. Ja, wie so oft. Es liegt dann an der eigenen Chancenverwertung und daran, dass du dann hinten konsequent, wie sagt der Sebi so schön, auch mal einen rausrumst und dann wird es Gmadewiesen.
Der Dienstag ist ja diesmal sowieso Derby-Tag. Ne? Das ist ja nicht nur München gegen Augsburg, es ist auch Mannheim gegen Schwenningen.
Wollen wir nochmal, gehen wir doch nochmal zurück nach Augsburg, weil Augsburg zeichnet was aus, das können die noch besser als wir. Und was zwar grandios noch besser, und das heißt Powerplay vergeigen.
Ja, noch besser als wir.
Also die haben ja noch nicht mal ein Powerplay-Tor gemacht. Und durch das, wir haben es vorher besprochen, ich bin ja eben nur noch im Eishockey schauen, seit hier jeden Tag 2 Spiele sind. Läuft eigentlich immer Eishockey nebenbei. Das schaut auch noch, also das ist Augsburg im Powerplay ist ein Desaster.
Ich habe mir die Statistik gerade mal hergeholt. Es gibt nämlich 2 Teams, die noch überhaupt kein Powerplay-Tor geschossen haben, und das sind Nürnberg und Augsburg. Augsburg in 19 Versuchen, Nürnberg in 13. Und ja, okay, Powerplay-Statistik München, 23 Versuche, ein Tor, das ist eine Percentage von 4,35.
Ja, aber es schaut wenigstens noch nach
Powerplay.
Ja,
aber da ist einer mal vorne reingefallen, also ich bitte euch recht schön, und darauf brauchst du jetzt nichts einbilden.
Glück muss man sich erarbeiten.
Ja, also an der Arbeitsbereitschaft der Powerplay-Linien scheitert es nicht.
Aber wisst ihr, was auch interessant wird? Augsburg hat das beste Unterzahlspiel.
Augsburg hat das beste Unterzahlspiel.
Wenn ich das soll man da jetzt Angst haben davor? Also
legendäres Powerplay-Spiel gegen legendäres Unterzahlspiel. Das kann ja nur unterhaltsam werden.
Ich wollte, vielleicht wäre das genau so ein Moment, für beide Mannschaften da mal richtig an der Statistik zu schrauben.
Ja.
Ich glaube, wir hätten allesamt, zumindest auf der Münchner Seite des Lebens, nichts dagegen.
Ha, da war sie wieder, die Münchner Seite des Lebens. Das Spiel gibt es übrigens auf Radio Über Wiesenfeld.
Ganz wichtig. Mhm. Natürlich. Wo auch sonst. Mhm. Ja, okay, morgen gibt es ehrlicherweise sogar öffentlich.
Ja, und auf Radio Über Wiesenfeld.
Der Tipp von uns natürlich, macht im Free TV Sport 1 an, den Ton weg.
Und hört dem Pascal bei Radio Über Wiesenfeld zu.
Ach, ist der Pascal morgen am Start?
Ja. Also ganz legendär, er macht sein erstes Fernsehübertragungsspiel.
Da muss man ja wirklich einschalten.
Wird mega.
Ja, natürlich. Alles unter Mega gibt es ja hier nicht.
Richtig.
Müssen wir zur Westvorstadt respektive der Eissportabteilung des FC Bayern München noch etwas sagen, bevor es zum Derby kommt?
Nein.
Nein. Dann blicken wir doch mal ganz kurz auf einen Mann noch. Wir feiern ihn. Wir feiern ihn die ganze Zeit, aber wir müssen ihn feiern, denn wenn er auf dem Eis steht, dann ist die Chance eines Münchner Todes einfach gigantisch hoch. Zach Redmond.
Ja, die Frage ist, und da müssen wir jetzt wirklich mal schauen, bei wie vielen Münchner Toren, die wir bis jetzt gemacht haben, war er gerade nicht auf dem Eis?
Das ist schwer.
Das ist, glaube ich, aktuell die interessantere Frage, weil, wie gesagt, gefühlt ist er immer auf dem Eis, wenn München ein Tor schießt.
Ja, er ist übrigens, was auch genial ist, er ist der Führende der Scorerliste des EHC Red Bull München. Zach Redmond mit 8 Punkten. 8. Ja. Aus 6 Spielen.
Aber ist nicht so schlecht für einen Verteidiger, ne?
Es ist beeindruckend.
Boah. Der nebenbei auch noch ziemlich solide und gute Abwehrarbeit leistet.
Und dabei grinst wie ein Honigkuchenpferd.
Ja, der hat Spaß.
Also wir haben definitiv Spaß, wenn wir ihn sehen.
Ja, ja, aber sowas von.
Mehr Redmond.
Ja, der Sebi hat ja immer gesagt, wir brauchen mehr Eccles. Wir brauchen auch mehr Redmonds.
Mit mehr Redmond und mehr Eckel zum Derby-Sieg gegen Augsburg, Nummer 2.
Ich glaube, wie verliebt der Sebi schaut, wenn du nur vom Redmond redest.
Ja, ich schaue ihn mir gerade hier wirklich noch im Hintergrund an. Ich habe hier das Köln gegen Iserlohn-Spiel laufen. Und da sind jetzt die Highlights vom Schwenningen-Spiel nochmal. Und da hat er gerade schön das 2-1 mit vorbereitet. Mit einem sehr frechen Pass durch die Beine des Verteidigers auf Kalle.
Lieber EHC Red Bull München, bitte, bitte, bitte schick dem Sebi ein Autogramm von Zach Redmond. Mir übrigens auch.
Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Matthias, möchtest du auch noch irgendeinen Autogrammwunsch loswerden?
Ja. Von euch.
Oh. Das können wir umsetzen.
Ja, mindestens.
Bestimmt, ja.
Vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle, wir wollen ja auch immer auf die Community eingehen, auf die Packmas-Gemeinde. Ja. Wir haben tolles Feedback übrigens bekommen für unsere Poloshirts und unsere Hoodies. Da möchte ich ein großes Dankeschön an den Sebi an dieser Stelle nochmal richten, denn der hat in seinem, ja, Daniel Stock von München TV hat gesagt, die Home-Studios. Ja, es sind die Home-Studios. Und im Sebis Home-Studio hat er diese Druckerei übernommen. Er hat das technische Equipment dazu. Also an dieser Stelle, vergelt's Gott, Sebi, du Druckgott.
Ah, ja, bitte. Keine Ursache. Also.
Und, weil auch schon die ein oder andere Frage aufgekommen ist, es gibt noch keinen Merchandise-Shop von Packmas. Ob wir das irgendwann mal einführen, das kommt darauf an, wie viele Anfragen wir bekommen. Aber Stand jetzt ist das nicht geplant und die Outfits sind erstmal für uns, für die repräsentativen Zwecke. Aber solltet ihr Ideen haben oder Vorschläge oder sonst irgendwas, ihr wisst, auf welchen Kanälen ihr uns erreicht, Facebook, Twitter, Insta, dann noch team@packmas.de, ansonsten sebi@packmas.de, flo@packmas.de, egel@packmas.de. Aber fürs Erste können wir noch keinen Merchandise-Shop anbieten.
Also bei Radio Oberwiesenfeld haben wir mit Unterhosen angefangen.
Wie viele Sebi-Gedächtnis-Unterhosen haben wir denn verkauft?
Eine, wollt ihr sie sehen?
Nee. In diesem Moment bin ich für jeden froh, dass es ein Podcast ist. Aber wir sehen uns ja beim Videocall.
Ja.
Sollte jetzt irgendwann in den nächsten Sekunden das Mikrofon stumm sein, wisst ihr, woran es gelegen hat.
Darf ich auch noch Grüße loswerden?
Leg los.
Dann muss ich unbedingt alle Winterdienstfahrer grüßen, denn ich weiß, dass tatsächlich die Jungs sehr früh raus müssen. Ich weiß, dass du den Podcast sehr früh hochlädst und das sind mit die Ersten, die den Podcast hören. Und danke für eure gute Arbeit.
Genau, 5 Uhr morgens gehen wir online und dann dauert es normalerweise maximal eine halbe Stunde, dann sollten alle Kanäle bespielt worden sein.
Ja, und vor allem die nächsten Tage soll es ja ordentlich viel Arbeit geben.
Ja, durchhalten wir uns.
Ja, absolut durchhalten. An dieser Stelle, was uns vielleicht mal interessieren würde, wir können eine kleine Challenge machen, mal gucken. Wann hört ihr Packmas? Macht doch mal ein Foto davon. und schickt es uns. Würde uns mal interessieren. Wann und in welcher Situation hört ihr Packmas? Fände ich mal ganz spannend.
Ja. Ich weiß, also ich höre es mir immer wieder an, beim Spazierengehen in die Arbeit.
Mhm. Du hörst dich selber generieren, das ist natürlich super.
Ja, ich werde es mir dann morgen auch gleich reinziehen, am Weg ins Stadion.
Sehr schön. Gegen wen geht es für Salzburg am Dienstagabend?
Morgen Abend gegen die Vienna Capitals.
Ja. Oh, Salzburg-Wien, das klingt auch nach großen...
Der Klassiker. Ja.
Sehr, sehr schön. Dann mach mal den Deckel drauf. Packmas Podcast, Folge 32. Direkt nach unserem kleinen Auftritt bei München TV. Wir werden euch darüber informieren, sobald es davon Bewegtbild zum Video-on-Demand-Abruf gibt. Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen Salzburger Einblicke gegeben hast. Also,
ich sag danke, auf jeden Fall. Hat riesig Spaß gemacht.
Das freut uns natürlich auch. Vielleicht hören wir uns demnächst ja auch mal wieder. Ich glaube, München und Salzburg, da gibt es doch immer mal wieder was zu besprechen. Danke natürlich auch.
Spätestens im Sommer.
Ja. Aller da spätestens. Ich sage natürlich auch merci an Sebi und Egel.
Der Sebi ist sprachlos. Der schaut immer noch auf dieses Redman-Bild.
Ja, ich habe mir schon ein Poster übers Bett gehängt.
Sehr schön.
Ja.
Eventuell seht ihr auch da demnächst ein Foto auf packmas.de. In diesem Sinne.
Ich möchte einen Starschnitt haben.
Oh ja.
Wie früher aus der Bravo.
Legende. Können wir ja bei einem Packmas-Magazin, wenn wir das auch irgendwann nochmal machen, dann gibt's das. Extra nur für dich. Ja. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt uns treu und ganz, ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Weiß und blau.